Ja, vielleicht kann sich der eine oder andere noch an zwei Predigten von mir erinnern, weil heute kommt die dritte im Bunde. Gewissermaßen, ich habe drei Predigten über das Glaubensbekenntnis. Was glauben wir als Christen? Und ihr habt schon die über den Vater und den Heiligen Geist gehört. Heute geht's um den zweiten Artikel vom Glaubensbekenntnis. Um Jesus. Jesus Christus, Person und Werk. Und wer sich vielleicht noch an die Geschichte erinnert, die ich vor der Predigt über den Vater erzählt habe, das war eine Mäusegeschichte mit einer Mäusefamilie, die in einer Kirche wohnt. Vielleicht ganz ähnlich wie die Kirche hier, die Gemeinde, eure Kapelle, sagt ihr Baptisten, glaube ich. Und heute beginne ich auch mit einer Geschichte, die schließt da an, wo wir die Mäuse beim letzten Mal verlassen haben. Und die Geschichte heißt Der Retter. Bo, Bo, komm schnell, der Kater ist hinter Finny her. Die kleine Clara kam aufgeregt in das Zimmer ihres großen Bruders im Mäusebau geflitzt und wäre fast über ihre kurzen Beinchen gestolpert. Es war noch derselbe Tag, an dem Finny nach dem Streit mit ihrem Vater bei ihrem Opa Rat gesucht hatte. Auf dem Weg von der Orgelempore zurück zum Mauseloch musste sie an einer Tür vorbei, die vorher geschlossen war. Nun freilich stand sie offen und Finny, noch ganz in Gedanken, hatte es nicht einmal bemerkt. Aber sie war bemerkt worden. Ein unheimliches Paar großer grüner Augen heftete sich auf Finny, sobald die kleine Maus am Eingang des Nebenraums vorbeihuschte. Claras Blick fiel auf das kleine Gläschen mit Glühwürmchen, das das Zimmer ihres Bruders mit unwirklich tanzenden Lichtfunken erhellte, und dann auf den alten Handschuh, in den Bo immer zum Schlafen kroch. »Großer Bruder«, piepste Clara, während ein verschlafener Mäuse-Teenager das Näschen voran aus dem Handschuh kroch. Bo war viel größer als seine jüngste Schwester, eine fast schon erwachsene Maus mit braun-weißem Fell. Er blickte verwirrt rein, doch sobald er begriff, was passiert war, stürzte er hinter Clara durch den Bau und aus dem Mauseloch hinaus. Finny brauchte Hilfe und ihr großer Bruder würde sie nicht im Stich lassen. Als Finny den Kater bemerkte, war er fast schon über ihr. Sie spürte einen Luftzug hinter sich und dann blickte sie direkt in das schwarze Antlitz des schrecklichsten Wesens, das sich eine Maus vorstellen konnte. Grüne Augen mit geschlitzten Pupillen, lange schwarze Schnurrhaare und ein großes Maul mit nadelspitzen Zähnen. Finny piepste erschrocken und machte einen Satz zur Seite, gerade rechtzeitig, während eine Katzenpfote mit nicht weniger nadelspitzen Krallen auf die Stelle niedersauste, an der sie eben noch gesessen hatte. Dann begann eine wilde Jagd durch das Kirchenschiff. Finny schlug einen Haken um die nächstbeste Säule und flitzte zwischen und unter die Kirchbänke, suchte verzweifelt nach einem Versteck, wo der Kater sie nicht mehr sehen würde. Vergeblich. Der schwarze Räuber war ein erfahrener Mäusefänger. Er sprang von einer Kirchbank zur anderen und behielt Finny im Blick, während er unaufhaltsam näher kam. Plötzlich gellte ein Pfiff durch den Kirchenraum. Naja, wäre ein Mensch in der Nähe gewesen, hätte er bestimmt nichts gehört. Aber der Kopf des Katers ruckte herum. Am Eingang des Nebenraumes, in dem der Kater zu Hause war, da saß eine braun-weiße Maus und blickte ihn erwartungsvoll an. Für einen Sekundenbruchteil überlegte der Kater und dann hatte er sich entschieden. Er ließ von Finny ab und stürzte mit großen Sätzen hinter Bo her, der nun im Nebenraum verschwand. Das Zimmer war viel kleiner als das Kirchenschiff, aber doch größer als eine Abstellkammer. Entlang der Wände gab es große Schränke mit hohen Türen, abgesehen von der Wand zu Bos Rechten, wo er eine Glasvitrine mit Bechern, Kelchen und Schalen aus Metall sehen konnte. In der Mitte des Raumes stand etwas wie ein Tisch, aber er hatte keine Beine, sondern war eine Platte aus Holz oder Stein, die auf einem Sockel aus halbhohen Schrankfächern ruhte. Einer der Schränke an der Wand stand offen, und Bo konnte mehrere lange fließende Gewänder in verschiedenen Farben erkennen. Ein einfaches weißes Gewand lag auf dem Tisch bereit, neben einem großen aufgeschlagenen Buch. Bo lief in den Raum hinein und suchte überall nach einem Versteck, während er einmal rund um den Tisch herum flitzte. Und vielleicht, überlegte er, hinter der Vitrine? Nein, die stand direkt an der Wand. Die Schranktüren und Schubfächer unter der Tischplatte waren alle zu. Wohin nur? Bo bekam es langsam mit der Angst, und der Kater kam immer näher. Neben der Vitrine stand ein Korb mit einer Decke darin, doch der roch so sehr nach seinem Verfolger, dass sich Bo dort auf keinen Fall verstecken wollte. Als der Kater gerade zum Sprung ansetzte, schlüpfte Bo unten in das weiße Gewand hinein, das halb von der Tischplatte herunterhing, und kletterte innen nach oben, mit letzter Kraft. Der Kater konnte nicht mehr bremsen, er sprang hinterher. Seine Krallen gruben sich hinter Bo in das Gewand, das vom Tisch rutschte und den schrill miauenden Kater unter sich begrub. Bo schlüpfte aus einem Ärmel und huschte zurück ins Kirchenschiff zu seinen Schwestern, während sich der Kater mit einem langgezogenen Maunzen immer mehr in dem Gewand verhedderte. Dann hörten die Mäuse eine ärgerliche Menschenstimme und die Tür zum Nebenraum wurde geschlossen. Finny blickte ihren Retter mit großen Augen an. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. »Danke, Bo«, piepste sie leise, aber der stupste sie bloß liebevoll mit dem Näschen an. Dafür sind große Brüder doch da. An diesem Abend erzählte Finny im Mäusebau eine Geschichte, die sie von ihrem Opa gehört hatte. Die Menschen hatten nämlich auch so einen großen Bruder. Er war ein Mensch und doch so viel mehr. Er war der Sohn des Vaters im Himmel, der die ganze Welt geschaffen hatte. Aber die Menschen hatten einen Aufstand gegen den Vater gemacht. Und der Vater hatte, anstatt sie zu bestrafen, seinen Sohn auf die Erde gesandt. Und der war ihr Retter geworden, indem er sich an ihrer Stelle bestrafen ließ. »Wie traurig«, piepste Clara, »dann haben Sie ja gar keinen großen Bruder mehr.« »Doch«, sagte Finny, »Opa hat mir erzählt, dass er nach 3 Tagen wieder lebendig geworden ist. Ich verstehe es nicht wirklich, aber dann ist er ja immer noch da. Was für ein großer Bruder!« Ich lese den Text vom 2. Artikel des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube, und so weiter, und dann, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist der Text für die Predigt heute. Der 2. Artikel, also der 2. Abschnitt des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Und die Frage ist also, was glauben wir über Jesus Christus? Ich versuche die Frage in groben Zügen zu beantworten, aber muss natürlich auch eine Menge auslassen. Die Quelle für die Predigt ist weitgehend das Moody Handbook of Theology von Paul Ence. Im ersten Punkt soll es darum gehen, wer Jesus Christus ist, und im zweiten darum, was er getan hat. Also erstens, Jesus, der Sohn, seine Person. Jesus wurde in Bethlehem geboren und in eine Krippe gelegt, ein Baby in einem Stall. Er wuchs auf als der Adoptivsohn eines Zimmermanns, lernte den Beruf seines Vaters und zog etwa ab seinem 30. Lebensjahr als Rabbi, als Lehrer durch Israel. Aber das ist nicht alles. Christus war schon vorher da. Er ist Gott, der Sohn. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist von der Ewigkeit her. Aber dann wurde Gott, der Sohn, Mensch, an einem bestimmten Punkt in der Geschichte. Es war etwa im Jahr 6 vor Christus in Bethlehem, als Quirinius Landpfleger in Syrien war. Warum nicht im Jahr 0? Weil sich ein Mönch im Mittelalter bei der Zeitrechnung verrechnet hat. Jesus lebte in Israel als Mensch wie wir und wurde gekreuzigt, als Pontius Pilatus dort der römische Militärgouverneur war. Christus ist ewig, wie der Vater und der Heilige Geist. Johannes schreibt, am Anfang war das Wort. Das Wort, der Logos, das ist Christus. In Johannes 8,58 sagt Jesus, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Christus war schon vor Abraham da, weil er Gott ist. Und wenn Christus sagt, bin ich, also ich bin, dann erinnert er uns an Gottes Namen im Alten Testament. Ich bin, der ich bin. Oder ich bin, der für euch da ist. Paulus sagt im Kolosserbrief, dass Christus vor allen Dingen ist. Bethlehem ist für Jesus nicht der Anfang. Johannes 3,13 berichtet, dass Jesus Christus vom Himmel herabgestiegen ist. Und viele der Dinge, die wir über Jesu Leben wissen, die wurden schon im Alten Testament vorhergesagt. Abraham wurde ein Nachkomme verheißen, der Messias. Und so sollten in Abraham alle Geschlechter der auf Erden gesegnet werden. Und das hat sich in seinem Nachkommen Jesus erfüllt. König David wurde ein Nachkomme verheißen, dessen Herrschaft niemals ein Ende hat. Und Jesus ist Davids Nachkomme, der ewige König. Es war vorhergesagt, dass er einen Vorläufer haben würde. Das war Johannes der Täufer. Er sollte laut Micha in Bethlehem geboren werden, Sohn einer Jungfrau. Jesaja beschreibt seinen Dienst und sein Leiden in Kapitel 53. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und etwas weiter, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hier haben wir unseren Stellvertreter, den leidenden Gottesknecht. Es wurde vorhergesagt, dass Christus, der Messias, abgelehnt werden würde. Einzelheiten seines Todes am Kreuz begegnen uns schon im Psalm 22. Jesu Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen, stammt aus diesem Psalm. Wir finden Vorhersagen der Auferstehung Christi und seiner künftigen Herrschaft. Jesus, ganz Mensch. Jesus wurde als Mensch geboren, aber von der Jungfrau Maria. Josef ist nicht sein leiblicher Vater, sondern er ist auf wundersame Weise durch den Heiligen Geist empfangen worden. Er war ohne Sünde. Die Rebellion gegen Gott, die jeden anderen Menschen so tief in die Knochen steckt, die gab es in seinem Leben nicht. Aber er war ganz Mensch. Er wusste, wie es sich anfühlte, in unseren Schuhen zu gehen. Erst die letzten 3 Jahre seines Lebens ist er der Rabbi, der Messias, der in der Öffentlichkeit wirkt. Vorher lebt er ein Leben wie wir, ist Sohn seiner Eltern, lebt in Nazareth, lernt ein Handwerk, arbeitet. Er entwickelt sich wie wir alle, körperlich und geistig, aber er ist doch besonders. Als 12-Jähriger im Tempel weiß er um Gott als seinen Vater. Jesus hat menschliche Gefühle, er kannte Angst und Trauer. Und auch körperlich war er Mensch, hatte Hunger und Durst, litt Schmerzen und Todesnot. Jesus ist derjenige, der uns zeigt, wie Gott ist. Hier ist er für uns greifbar, vorstellbar. Gott ist wie Jesus. Er ist Liebe, die sich für uns ans Kreuz schlagen lässt. Und zugleich hat Gott in Christus erfahren, wie es ist, ein Mensch zu sein, ist in unseren Schuhen gelaufen. Er hat unsere Ängste und Schwierigkeiten, Enttäuschungen und Nöte am eigenen Leib erfahren. Aber er konnte auch mit den Leuten in Kana Hochzeit feiern und ein Wunder tun, als der Wein alle war. Jesus versteht uns. Und darum haben wir einen Gott, der uns versteht. Wir können uns Gott nicht vorstellen, nicht ganz erfassen, wie er ist. Gott ist immer noch größer. Größer, weiser, liebevoller als alle Kreaturen. Aber er hat erlebt, wie es ist, eine Kreatur, ein Geschöpf zu sein. Und von den Geschöpfen verkannt, abgelehnt und getötet zu werden. Jesus, ganz Gott. Aber das ist für ihn gerade nicht überraschend gekommen. Gott, der Sohn, wusste, worauf er sich einließ. Das Kreuz ist der Weg zu unserer Erlösung. Gottes Sohn sagte Ja dazu, für uns zu sterben. Dafür war er in die Welt gekommen. Gott, der Vater, ist kein grausamer Tyrann, der seine Wut an seinem unglücklichen Sohn auslässt, sondern Gott, Vater und Sohn entscheiden, den Preis für unsere Erlösung zu zahlen. Der Sold der Sünde ist der Tod. Aber Gott vollzieht die Strafe an sich selbst, in Christus. Er ist der Richter, aber er richtet sich selbst, aus Liebe. Und das kann er nur, weil er Gott ist. Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Einer von uns und doch Teil der Dreieinigkeit. Ein Lied fasst den Rettungsplan von Vater und Sohn sehr schön in Worte. Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Er dacht an sein Barmherzigkeit, er wollt mir helfen lassen. Er wandt zu mir das Vaterherz. Es war für ihn fürwahr kein Scherz, er ließ sein Bestes kosten. Er sprach zu seinem lieben Sohn, die Zeit ist hier zu erbarmen. Fahr hin, meines Herzens werte Kron, und sei das Heil dem Armen. Und hilf ihm aus der Sündennot, erwirk für ihn den bittern Tod und lass ihn mit dir leben. Der Sohn dem Vater gehorsam ward, er kam zu mir auf Erden, von einer Jungfrau rein und zart, er sollt mein Bruder werden. Gar heimlich führt er sein Gewalt, er ging in meiner armen Gestalt, den Teufel wollt er fangen. Und so wurde Gott der Sohn Mensch, nahm unsere Knechtsgestalt an. Aber Christus bleibt dabei auch ganz Gott. Thomas nennt Jesus mein Herr und mein Gott. Johannes 1,18 sagt, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Jesus hatte einen Anspruch, der weit über jeden jüdischen Rabbi hinausging, weil er Gottes Sohn ist, Gott der Sohn. Er forderte Glauben an sich, er vergab Sünden und das konnte nur Gott. Er hat Anteil an Gottes Eigenschaften, wie der Allwissenheit und Allgegenwart. Matthäus 28 steht auch: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der zweite Punkt: Jesus, der Sohn, sein Werk. Jesus sprach vom Kommen des Reiches Gottes. Er tat Wunder, die die Werke widerspiegeln, die sonst nur Gott tun kann. Und er gab sich als der verheißene Retter, der Messias, zu erkennen. Aber er war ein Messias, wie ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Frommen in Israel, nicht erwartet hatten. Obwohl wir auch das Leiden des Messias im Alten Testament vorhergesagt finden. Statt die Frommen zu belohnen und die Sünder, die Zöllner und Prostituierten zu bestrafen, begegnete er den Sündern mit Gottes Barmherzigkeit und kritisierte die Pharisäer. In ihm konnte jeder sehen, wie Gott der Vater ist. Wer mich sieht, sieht den Vater. Er vergab Sünden und forderte Glauben an sich. Er begegnete den Menschen als der Mann, an dem sich alles entscheidet, der Sohn Gottes. Manche Menschen glaubten an ihn, besonders seine Jünger, aber die religiösen Führer in Israel lehnten ihn ab. In ihm erfüllten sich die drei alttestamentlichen Ämter des Königs, des Propheten und des Priesters. Er ist der König auf Davids Thron, der ewige König. Er ist mehr als jeder Prophet, denn er offenbarte den Vater und seinen Willen vollkommen. Und er ist der Priester nach der Ordnung Melchisedeks, der ewige Priester, der ewige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und indem er am Kreuz für uns starb, brachte er sich selbst als Opfer dar. Er ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Gott hat uns in Jesus mit sich selbst versöhnt, indem er sein eigenes Blut für uns vergossen hat. Gott ist ganz heilig, so gut und strahlend, dass wir sündigen Menschen seine Nähe nicht ertragen könnten. Aber er ist auch ganz Liebe, trägt unsere Schuld und Sünde und bekleidet uns mit seiner Gerechtigkeit. Wenn wir an ihn glauben, mit ihm leben, dann will Gott uns verändern, ein neues Leben schenken, ein Leben in Fülle. Wenn wir auf die Nase fallen, hebt er uns wieder auf. Wo einer von uns Schafen sich verirrt, geht er ihm nach. Er ist uns nahe im Heiligen Geist in uns. Er möchte jeden Tag mit uns leben. Gott ist der liebende Vater. Aber so haben in Israel die kleinen Kinder ihren Vater genannt. Gott ist unser Papa. Gott hat uns schon geliebt, als wir noch fern von ihm waren. Aber unsere Sünde hat uns von ihm getrennt. Aber Christus ist unser Stellvertreter, der am Kreuz die Strafe für alle Schuld und Sünde auf sich genommen hat. Er ist der Erlöser, der den Preis für uns bezahlt hat. Der Sold, also der Preis für die Sünde, ist der Tod. Und weil wir es nicht konnten, hat Gott selbst den Preis in Christus für uns bezahlt. Im Alten Testament mussten die Israeliten Tiere für ihre Schuld opfern. Es wurde ihr Blut vergossen, um Schuld zu sühnen. Aber das war nur der Schatten einer größeren Wirklichkeit. Alle Tieropfer empfangen von Christi Opfer ihre Wirksamkeit. Er starb für die Sünden aller Menschen aller Zeiten. Er versöhnt uns mit sich und zahlt selbst den Preis dafür. Was Gott von den Menschen gefordert hat, hat er am Kreuz selbst gegeben. Er vergibt um Jesu Willen, wäscht unsere Sünden mit seinem Blut ab, aus Gnade. Durch den Glauben an Jesus sind wir gerechtfertigt. Christus nimmt unsere Sünde auf sich und schenkt uns seine Gerechtigkeit. Im Bild gesprochen, der heilige Gott ist so hell, dass wir es in seiner Nähe nicht aushalten könnten. Aber Christus ist unser Sonnenschirm. Gott rechnet uns Christi Gerechtigkeit an, während wir selbst noch sündige Menschen sind. Gott möchte uns verändern, die Sünde, Fehlhaltungen und Verletzungen in unserem Leben heilen. Es gibt Veränderung und Wachstum im Glauben, aber es gibt auch Rückschläge. Wir dürfen erleben, dass wir Gott und den Nächsten mehr lieben können als früher. Aber wir sollen nicht selbstgerechter und hartherziger werden, sondern barmherziger und liebevoller. Wir wissen um Gottes Maßstab für unser Leben, aber was uns verändert, das ist nicht das angestrengte Einhalten von Regeln, sondern die Liebe des Vaters. Die Mitte des Glaubens sind nicht Gesetze oder Moral, sondern die Beziehung zu einem dreieinigen Gott, der uns mehr liebt, als wir uns vorstellen können. Wir sollen nicht die Hände in den Schoß legen, aber auch nicht auf die Veränderung in uns unser Gewordensein blicken. Unser Glaube richtet sich auf Christus am Kreuz. Er bleibt unser Sonnenschirm, unsere Gerechtigkeit, solange wir leben. Ein alter Vers beschreibt es sehr schön. Hier kommt ein armer Sünder her, der gern ums Lösgeld selig wär. Jesus starb für uns am Kreuz, aber am dritten Tag ist er auferstanden. Jesus ist am Kreuz nicht gescheitert, sondern der Vater hat durch die Auferstehung Jesus und sein Werk bestätigt. Er ist wirklich Gottes Sohn. Es gibt Vergebung für unsere Sünden. Und weil er auferstanden ist, werden wir auch auferstehen. Er ist vielen seiner Jünger erschienen und dann zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt, um uns den Heiligen Geist zu senden. Und so ist er bei uns alle Tage bis an das Ende der Welt. Und dann wird er wiederkommen und wir werden sehen können, was wir jetzt nur glauben können. Bis dahin baut er seine Gemeinde und tritt beim Vater für uns ein. Er schafft Frucht im Leben der Gläubigen und er bereitet uns eine Wohnung im Himmel. Ich schließe mit einer netten Anekdote von Keith Green. Das ist ein christlicher Sänger, der hat mal sinngemäß gesagt, Gott hat die Welt in 6 Tagen erschaffen. Und jetzt ist Jesus seit 2000 Jahren dabei, unsere Wohnung im Himmel vorzubereiten. Wenn Gott für diese Welt 6 Tage gebraucht hat, dann leben wir wohl in einer Mülltonne verglichen mit dem, was kommen wird. Soweit. Amen.